Also nochmal guten Abend miteinander. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wie gesagt, alleine wäre es langweilig, aber so muss ich sagen, ist das eine richtige Lässig für mich, da zu sein. Danke David oder Dave. Das Lied, das ist wirklich super. Wir alle haben Freitag hinter uns, den letzten Tag der Woche, da freut man sich aufs Wochenende. Und das Thema heute Abend ist ja geistige Festige erkennen und zerstören. Jetzt, wenn ihr das Lied nochmal aus dem Kopf habt, lasst doch den Tag einfach nochmal Revue passieren. Vor allem die Stellen, wo ihr drin doch gehabt habt, da hätte ich jemand anders sein sollen. Hä? Einfach, dass man es abgeben kann und sich neu darauf besinnen kann, wer ich in Christus bin. Und nicht an dem hängen bleibt, was heute schiefgelaufen ist. Ich habe definitiv jeden Tag solche Situationen. Im Moment, ich habe ja meinen neuen Job angefangen, bin ich an einem anderen Ort wie geplant. Ich bin gerade in Oberburg und muss ständig dort überrasseln. Ich könnte es mit dem Zug machen, aber ich habe zweimal so lang, darum gehe ich mit dem Auto. Und Autofahren, da macht man immer Fehler. Zumindest ich mache immer Fehler. Wie geht man mit diesen Fehlern um? Und was ist wirklich wichtig im Umgang mit diesen Fehlern. Letztes Mal ist es darum gegangen, wer ich in Christus bin. Nicht, was ich tue, bestimmt, wer ich bin, sondern meine Stellung in Christus. Dazu haben wir die 33 Bibelauszüge auf dem Kärtchen. Ihr habt sie heute auch in der Präsentation gesehen vorher. Übrigens, die Postkarten könnt ihr auch so kaufen als Set in unserem Webshop. Mein ganz persönlicher Favorit von diesen 33 Aussagen ist der, dass ich ein Heiliger bin. Die Aussage ist mir darum so wichtig, weil das ändert für mich alles. Es ändert nicht unbedingt zuerst mein Verhalten, aber es ändert meinen Ausblick über mich, über meinen Sinn vom Leben und gibt mir eine ganz neue Perspektive, wie ich mit diesen Fehlern eben auch umgehen. Und ich hoffe, es ist mein Wunsch, dass so der ganze Kurs hindurch, auch wenn er so dicht gedrängt ist, dass er ein ganzes neues Denken könnte bekommen. Ein Denken, so wie die Bibel uns auffordert, nicht irdisch behaftet, sondern auf Gott zentriert. Eben, Hindernisse und Blockaden. Die sind meistens in unserem Denken drin. Und unser Denken bestimmt letztlich auch, was wir tun. Und darum, wenn ich weiss, ich bin grundsätzlich Gottes Kind, ich bin heilig, weil ich sein Kind bin, hilft mir das, mit diesen Schwierigkeiten auch wirklich zu Schlag zu kommen. Der Paulus sagt, wir leben zwar als Mensch, aber wir kämpfen nicht nach Menschenart. Das ist die Übersetzung von der Basisbibel, darum tönt sie vielleicht ein bisschen anders. Aber lasst euch einfach mal mitnehmen in die Übersetzung. Denn wir kämpfen nicht mit schwachen menschlichen Waffen. Wenn ich die ganze Zeit versuche, mit meinen Fehlern Schlag zu kommen, dann sind das menschliche Waffen. Menschlich, weil der Roger kann nur da, wo er kann und hat die Schwächen, die er hat. Und gewisse Schwächen, da scheint er nicht darüber hinwegzukommen. Sondern wir kämpfen mit Waffen, denen Gott die Macht verliehen hat. Denen Gott die Macht verliehen hat. Waffen, wo Gott die Macht verliehen hat. Das ist viel stärker als eine Atombombe. Und doch ist es eine sanfte Waffe, die dich nicht wegputzt, sondern dich zentriert und erdet tut in die Welt, in das Leben, in den Freitag und auch in das Wochenende und die nächsten Tage. Mit dieser Macht, mit dieser Waffe kann man ganze Bollwerk niederreißen. Interessant. Ein Ort, wo ich durchfahre, heisst Boll. Ich bin immer an das Bollwerk erinnert und sage jedes Mal, okay, meine Bollwerke, Gott kann sie niederreißen. Sie müssen mich nicht bestimmen. Damit, also mit diesen Waffen, zerstören wir falsche Gedankengebäude und jede Form von Überheblichkeit. Es geht also nicht darum, dass ich sage, nein, das ist nicht gleich und so mich über diesen Fehler erhebe, sondern die Überheblichkeit, dass ich nicht mehr glaube, dass Gott mächtig ist, um mit diesen Fehlern zu Schlag zu kommen. Und zwar so zu Schlag kommen, dass er mich sogar liebt und annimmt, trotz diesen Fehlern. Eben, ich bin ein Heiliger. Gott hat mich gern. So wie ich bin, nicht so wie ich sein sollte. Die sich über die Erkenntnis Gottes stellt. Denn die Erkenntnis von Gott ist, dass wir fehlerhaft sind. Aber er liebt uns, weil er weiss, jemand ist schuld, dass wir so dermaßen verknorkst sind. Natürlich heisst das nicht, dass wir keine Verantwortung tragen. Aber es wird uns bewusst, wohin unsere Verantwortung geht. Das ist Gott zu gefallen. Glauben, dass er existiert. Glauben, dass ich bin, wer ich bin in Christus. Auch unterwerfen wir alles Denken dem Gehorsam gegenüber Christus. Und da liegt unsere Verantwortung. Unterwerfen wir alles Denken, weil das Denken die Grundlage ist von unserem Handeln, dem Gehorsam gegenüber Christus. Es sind ja nur Gedanken, magst du denken. Aber so Gedanken wie, ich bin wertlos, ich tauge nichts, ich bin ein Versager, ich bin hässlich oder niemand hat mich gern. Das sind Gedanken, die ganz tief eine Wirkung haben in deinem Wesen, in deiner Persönlichkeit. Das ist wie ein Ballon. Jeder Gedanke ist ein Luftstoß in Ballonien. Und ich merke gerade, dass ich den vergessen habe. Normalerweise zupfe ich jetzt einen und blase den auf. Jeder Gedanke ein Luftstoß. Und irgendwann wollen die Leute einfach so machen. Und ich sage, was ist los? Haben Sie Schiss? Es sind doch nur Gedanken. Ich blase noch mehr. Der Ballon wird immer grösser. Und die Leute machen je länger je mehr so. Und ich verstehe es nicht. Es sind ja nur Gedanken. Aber plötzlich knallt es. Wegen der Gedanken. Genau das verdeutlicht, was Gedanken wirklich auslösen können. Die haben eine Macht, eine gewaltige Macht. Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das ist nicht nur ein Buch. Weil das Wort ist eine Person auch, Jesus Christus. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt. Mark und Bein, habe ich mir mal sagen lassen, ist so eine feine Grenze, dass selbst ein Chirurg sehr geübt muss sein, um das sauber zu trennen. Was heisst, dass Gott, weil er unsere Gedanken kennt, ganz klar und messerscharf kann trennen zwischen dem, was wahr ist und nicht wahr ist. Er kennt uns durch und durch. Und obwohl er uns durch und durch kennt, liebt er uns. Und durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Oh, oh, gefährlich. Das ist nur gefährlich, wenn Gott nicht unser Vater ist. Aber wenn er unser Vater ist, dann ist das ein Segen, dass er als Richter oder ein Richter ist. Er hilft mir, zu erkennen, was gut ist und was falsch ist. Welche Gedanken hinführen zum Leben und welche Todesgedanken sind, die mich fertig machen. Wir brauchen einen Richter. Aber ein Richter hat bei uns immer so etwas Negatives drin. Darum ist es wichtig, dass ich weiss, wer ich bin. Wenn ich weiss, dass Gott mich geliebt hat und dann ein Richter ist, ist das mir eine Hilfe, nicht jemand, der mich verurteilt. Zur Freiheit hat Gott uns befreit. Und darum richtet er, damit wir die Freiheit auch sehen und dieser Freiheit entsprechend auch leben können. Aber eben, die Freiheit, obwohl sie da ist, ist etwas, was wir oft nicht erleben. Im Gegenteil, wir befinden uns oft in einer Festung. Ein Bollwerk. Was ist das? Eine Festung ist eine mit Hoffnungslosigkeit getränkte Denkweise. Das gefällt mir so saumässig gut. Ich kann das so richtig nachvollziehen. Hä? Gibt es in deinem Leben auch so Situationen und denkst, Scheiße, Entschuldigung, sollte man nicht sagen. Hä?
Vor allem nicht, wenn man davor steht. Für uns ja auch nicht.
Aber mit Hoffnungslosigkeit getränkte Denkweise. Hey, ich kann euch sagen, ich habe mehrere solche Denkmuster gehabt, wo ich die Hoffnung komplett verloren habe. Komplett! Alles, was ich probiert habe, menschliche Waffen, hat überhaupt nicht funktioniert. Und so ist ein Bollwerk, eine Festung entstanden in mir drin. Sie veranlasst uns, Situationen als unveränderlich zu akzeptieren. Und das ist der Krux an der Sache. Wenn du Hoffnung verlierst, denkst du, okay, hat sowieso keinen Sinn, lassen wir es doch bleiben. Die Hauptsache, es stimmt für die anderen. Das ist Hoffnungslosigkeit. Von denen wir wissen, dass sie im Gegensatz zu Gottes Willen stehen. Wir wissen, das ist nicht das, was Gott will oder gefällt, aber pfeif drauf. Ich kann es nicht. Also lassen wir es doch gerade gescheiter sein, wie sich da noch ein Ast abreißen. Oder einfacher gesagt, Festungen sind mentale Gewohnheitsmuster, die nicht mit Gottes Wort im Einklang stehen. Gewohnheitsmuster. Das heisst, das ist etwas, was du einfach tust, aus Gewohnheit raus. Du musst nicht darüber nachdenken, sondern es tut es einfach mit dir. 2 Minuten. Überlege, in welchen Momenten du innerlich blockiert bist, das zu tun, was Gott möchte. Nur über die erste Frage. Du die zweite ausblenden, die hätte gar nicht erscheinen sollen. Nimm dir 2 Minuten Zeit und denk darüber nach. Nur über die erste Frage, nicht über die zweite. Jetzt tu dich umdrehen oder tu dich in 3er- oder 5er-Grüppli zusammenfinden. Und tu über die zweite Frage austauschen. Dazu haben wir 5 Minuten Zeit. Also, drehe dich um, tu dich einfach in 3er-, 4er-, 5er-Grüppli sammeln und tausche darüber aus. Über die zweite, ja, Frage nicht, sondern Feststellung. Das wäre jetzt ein Moment, wo ich mir etwas zu trinken nehme, dass mir nicht langweilig ist.
Er hat noch 30 Sekunden.
Ihr merkt, wie sehr das Bild, das man von Gott hat, das formt, was man glaubt. Und das ist eine richtige Herausforderung, damit umzugehen. Aber das Denken, das dahinter liegt, wird sehr entscheidend sein, wie du damit umgehst, den Tag durch. Mir ist eins ganz klar: Gott kannst du nie erklären. Ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, da war ich deutlich jünger, ich fand, Gott kann man schon erklären, man muss nur genug studieren. Ich merke, dass das nicht möglich ist, Gott wirklich zu verstehen. Aber eins ist wirklich durch den Boden durch wichtig, dass Gott gut ist. Dass Gott Freude hat an uns Menschen. Das ist so etwas von einer Grundlage, wenn man die nicht hat, kann der Zweifel ungehindert wachsen, wie eine bittere Wurzel in dir innen. Und dann kommst du in eine Festung rein. Und du findest dich die ganze Zeit am Kämpfen innerlich gegen den Zweifel, den du hast. Das ist aber keine Situation von Genuss und von Freude. Das ist Stress pur. Und das merkt man jedem Menschen an. Da kannst du nur so fromm daherschwätzen, nur so häufig in eine Bibelstunde gehen, nur so oft deine Bibel lesen, es ändert alles nichts. Es muss in deinem Denken zu einem Wechsel kommen. Die Festungen, die man hat in sich innen, die müssen gebrochen werden und man kann sie brechen. Aber wenn wir doch zuerst einmal anschauen, wie so Festungen überhaupt entstehen, damit man versteht, was für Massnahmen auch notwendig sind, um sie können zu brechen. Da gibt es drei verschiedene, wenn man so will, Säulen dazu. Das erste ist unser Umfeld. Da kann man meistens nichts dafür. Als Kind vor allem nicht. Familie, da wird man reingeboren. In meinem Alter, wo man selber eine Familie hat, da kann man sehr wohl etwas dafür. Wie Familie ist, oder? Gesellschaft, da kann man zuerst mal auch nichts dafür. Oder kannst du etwas dafür, dass du Schweizer bist? Oder noch schlimmer, Berner Oberländer. Schweiz gewesen. Aber auch die Schule und vor allem die Freunde prägen einen ganz schön stark. Das ist das Umfeld. Das, was um dich herum ist, nicht du selber. Aber das, was um dich herum ist, prägt dich. Denn du willst so sein. Wie der Nachbar. Du willst, ich will zum Beispiel so singen können wie der Dave da. Das ist etwas, was ich immer gehasst habe, dass ich es nicht kann. Ich habe es probiert, aber nach der Tonleiter mit den Trompeten aufgehört, das hat mich schon überfordert. Also das Umfeld ist das eine. Zweite sind sogenannte traumatische Erlebnisse. Da kommt das Wort Traum drin vor. Das, was du dir im Traum als Worst-Case-Szenario vorstellst. Das, was du fürchtest und dann wirklich eintrifft. Es ist nicht das Erlebnis als solches, sondern die Lüge, die dahinter steckt, wo du darauf aufbaust oder die, wo du glaubst. So negative Erlebnisse machen wir alle. Aber wenn du sie nicht loslassen kannst, man kann dem auch sagen, verarbeiten, wenn man therapeutisch sein will, dann prägen die dich immer. Und die prägen dich ganz gewaltig. Aber eigentlich nicht das Erlebnis, sondern die Lüge da dahinter. Wenn jemand zu dir sagt, du bist hässlich, dann ist das im Widerspruch zu dem, was Gott über dich sagt. Also ist es eine Lüge. Das ist ja sehr subjektiv, oder? Aber die Lüge wird zum Kern von deinem Verständnis. Zum Kern von deiner Definition. Du machst das zum Wesentlichen, oder? Das ist ja so schwierig für uns Männer. Du kannst einer Frau 10 Komplimente machen, aber einmal sagst du etwas Negatives, aber das ist genau das, was sie glaubt. Nach 10 Jahren noch. Frauen andere Sachen. Das sind traumatische Erlebnisse. Für den Mann auch. Ich wollte euch mit einem Beispiel zeigen, mit einem kleinen Comic. Ihr habt ja unsere Unterlagen. He? Ich sehe da die drei Freundinnen, ganz hübsche Frauen natürlich. Was? Ihr dachtet, ich wäre hübsch? Ich habe mich selbst nie annehmen können. Das ist übrigens oft so. Die Hübschesten sind die, die selber oft die grössten Knürze haben. Du warst immer die Hübscheste in unserer Klasse, Petra. Wir haben dich nicht ignoriert, wir waren bloß zu schüchtern, um mit dir zu reden. Kennt ihr das? Ich kenne das schon, nicht aus meiner eigenen Erfahrung, aber aus der Bibelschulzeit. Ich bin zu Amerika in die Bibelschule gegangen, oder? Und die Amerikaner sind ja schräg, das wissen wir alle. Aber manchmal haben sie ja gute schräge Seiten. Eine schräge Seite, so habe ich es zumindest empfunden, war genau da gewesen. All Jahr hat ein Mann oder ein Bub eine Frau müssen einladen zu einem Date. Hä? Ja, das war Vorschrift gewesen. Die Bibelschule hat das wollen. Begründung war, dass man lernt, mit dem anderen Geschlecht in guter Form umzugehen. Also wenn es einen braucht, hätte ich es braucht, aber ich habe überhaupt nicht gewusst, wie umgehen mit der Frau. Und vor allem schon nicht, wer soll ich da fragen? Und ich war so selbstsicher gewesen, oder so ein gutes Selbstbewusstsein gehabt, ich hätte mich nie getraut, die ich als hübsch empfunden habe, zu fragen, oder? Und am Schluss war es eben genau so gewesen, wie in dem Konik auch. Die hübschesten Frauen sind gar nicht angefragt worden und sind allein da gestanden an dem Tag. Dann habe ich gedacht, das passiert mir ja nicht mehr das nächste Jahr, oder? Und dann alle Mut zusammengerissen, das gemacht. Und es hat geklappt. Also du warst, wir haben dich nicht ignoriert, wir waren bloß zu schüchtern, um mit dir zu reden. Genauso ist es doch sehr oft mit uns, aufgrund von unserem Denken, unseren Vorstellungen, getrauen wir uns nicht. Was haltet uns da weg? Sicher nicht wahrheit. Eben Lüge. Seit 50 Jahren lebe ich mit einem Minderwertigkeitskomplex, weil ich überzeugt war, ihr findet mich hässlich. Die anderen lachen, weil sie es schon gar nicht glauben. Aber es ist real für sie. So verrückt wie das ist und so einfach wie das ist, meine ganze Persönlichkeit gründet auf lauter falscher Tatsachen. Und das ist wirklich wahr. Das hat jetzt mit amerikanisch oder so nichts zu tun. Das hat schlichtweg mit dem zu tun, dass wir oft Lügen mehr glauben, als dass ich selber lieb ist. Wir wissen, dass es nicht gut ist, aber wir sind fast hoffnungslos da drin. Das ist eben oft ein Bollwerk. Jetzt habe ich für euch einen ganz knackigen Satz hier. Wenn das, was du glaubst, nicht der Wahrheit entspricht, werden auch deine Gefühle nicht der Realität entsprechen. Dreh dich zu euren Nachbarn und probiert den Satz miteinander zu verstehen. Da machen wir in zwei Stufen. Ich gebe euch 5 Minuten Zeit, um darüber austauschen. Und dann gebe ich euch noch ein Beispiel dazu und dann habt ihr nochmal Zeit, um darüber austauschen. Nehmt euch die Zeit, probiert miteinander den Satz zu verstehen. 5 Minuten und ich messe die Zeit wieder. Viel Spass! Es gibt offensichtlich zu diskutieren. Aber der Satz ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie er sich anhört. Zum Beispiel, zurückzukommen auf mein Erlebnis mit der Bibelschulregel, ein Date zu haben mit einem Mädchen. Im ersten Mal, als ich gerne wollte, mich aber nicht getraut habe, wie habe ich mich gefühlt? Das Wort sagt mir nicht, okay, alles klar. Ich habe einen super Abend verbracht. Beim nächsten Jahr, als ich mich getraut habe zu fragen, was meint ihr, welche Woche bin ich geschwommen? Ja, genau. Jetzt kommt eure zweite Aufgabe. Ich glaube, dass das hier eine ganz starke Ähnlichkeit hat mit einer Musikinstrumentenseite. Also das Ding, wo man in eine Gitarre einspannt, in eine Geige, ein Cello oder was es sonst für Seiteninstrument gibt. Probiert jetzt im Austausch miteinander herauszufinden, was wo die Korrelation oder die Zusammenhänge könnten sein zwischen dieser Aussage und dieser Musikseite oder dieser Instrumentenseite. Da möchte ich nachher etwas hören. Dazu haben wir wieder 5 Minuten Zeit, dann muss die Antwort knackig sein nachher. Ist gut. Ich kann halt MNS. MNS. Eben, du musst dich kurz halten.
Also, die Überlegung war, ich habe keine Ahnung von Musik, darum, wer Ahnung hat von Musik, verzeih mir, ich probiere es echt zu erklären. Dass, wenn man in ein Musikinstrument eine G-Seite einspannt, und ich, der keine Ahnung habe von Musik, spiele die und spiele immer, habe das Gefühl, ich spiele ein G, die Seite ist aber nicht richtig gestumm und spielt die Wahrheit ein F. Das ist vielleicht nicht möglich, aber das ist so der Gedanke. Dahinter bin ich überzeugt, ja, die richtige Seite, das richtige Instrument, ich spiele es richtig, aber weil es nicht gestummen ist, stimmt es nicht. Und die Frage ist dann aufgekommen, ja, wer sagt oder wer bestimmt, ist es G, wenn das ein G ist, das muss irgendjemand mal bestummen haben. Mag ich noch? Dann sind wir auf einen Sündenfall zu reden gekommen, oder auf den Baum von Gut und Böse. Wo Gott eigentlich hat gesagt, das ist so eine Theorie, weil Gott sagt eigentlich, die Entscheidung, was richtig und was falsch ist, dass du später mir überlassen, den Baum vor Entscheidung über richtig und wahr, das ist meins. Und der Mensch hat gesagt, das will ich dir nicht überlassen, ich will das selber entscheiden. Und wenn du das machst, dann musst du eigentlich jedes Mal bei jeder Entscheidung musst du dir überlegen, ja stimmt, ist das Spiel wirklich das F oder nicht? Oder du fragst jemand anders, dann musst du auch wieder auf einen Menschen zurückgreifen. Oder du fragst Gott und fragst, ist das wirklich richtig oder nicht? So, darum, was glaubst du, was der Wahrheit entspricht? Was ist die Realität? Ja, irgendjemand muss dir ja sagen, was die Realität ist. Und entweder gibst du die Realität selber, oder du holst sie bei jemand anderem, oder du fragst Gott. Und das ist manchmal nicht ganz einfach. Ungefähr so.
Danke vielmals. Also zugegeben, das ist eine schwierige Aufgabe, aber ich hatte den Eindruck, ihr habt ein bisschen etwas Wellen. Es ist halt das in die Hose. Aber ich glaube nicht. Meistens sind die Sachen, wo man vielleicht ein bisschen verzweifelt ist darüber, wo man dann vielleicht doch ein Aha-Erlebnis hat. Die Überlegungen sind gut. Ich sage euch jetzt, was meine Überlegungen dahinter sind. So oft suchen wir ein bisschen zu weit. Und ich glaube, wir sind auch ein bisschen zu weit gesucht, nach jetzt mal meinem Dafürhalten. Aber es geht ja da um den Zusammenhang zwischen Wahrheit und Gefühl, oder? Eine Seite als solches ist praktisch nichts wert. Eine Seite braucht einen Ort, wo sie eingespannt werden kann. Sie muss gespannt sein. Erst dann kommt sie einen Wert über. Gefühl alleine, das ist ziemlich schlimm. Genauso wie eine Seite ihrer Funktion nicht entspricht, wenn sie nicht eingespannt ist, sind auch Gefühle, wenn sie nicht im Zusammenhang stehen, nichts wert. Aber jetzt kommt es ja auch noch darauf an, dass die Seite, wie du erwähnt hast, auch richtig gespannt ist, damit sie den richtigen Ton gibt. Genauso ist es mit dem Gefühl auch. Gefühl müssen nicht nur irgendwo eingebaut sein, sondern Gefühl mit der Wahrheit und mit dem Verständnis von der Wahrheit und mit dem Glauben kommen sie die richtige Spannung über. So, dass Gefühl nachher auch richtig interpretiert werden und man richtig damit umgehen kann. Jetzt sind wir aber bei einer Seite, die richtig eingespannt ist, es gibt einen Ton. Aber wisst ihr, was noch wichtig ist für den perfekten Ton, ist nicht nur die Spannung und die Gitarre, sondern die Art und Weise der Gitarre oder vom Cello oder von der Geige. Eine Stradivari-Geige oder eine andere macht einen Unterschied im Ton. Und genau da ist der Punkt, wo Gott mit ins Spiel kommt und unser Glauben über Gott. Erst wenn Gott der ist, wo der Körper, wo uns kann vervollständigen, gibt es einen perfekten Ton. Das ist der Zusammenhang, den ich hier sehe, zwischen der Seite und der Wahrheit. Wenn das, was du glaubst, nicht der Wahrheit entspricht, sind deine Gefühle nicht wahr. Dann werden Gefühle zum Maßstab und sie tragen dich irgendwo hin, aber nicht zu der Wahrheit. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Das wäre die Übung gewesen. Aber das wird euch sicher bleiben. Also wir sind immer noch auf dem Dings oben oder auf dieser Frage, was baut uns mentale Festigen auf? Jetzt haben wir es bei den Täuschungen gehabt. Wir haben es vom Umfeld. Und jetzt sind wir bei der Versuchung. Das ist der dritte Säule oder der dritte Weg, wie mentale Gefestigen entstehen können. Jede Versuchung ist ein Versuch, dich von einem von Gott unabhängigen Leben zu bringen. Das ist Versuchung. Das ist dem Teufel seine Absicht. Er probiert dein Denken nicht auf Gott zentriert, sondern auf dich zentriert zu bringen, damit du von Gott wegkommst und von einer lebendigen Beziehung mit ihm. Das weiß Gott. Und das ist leider so, so kommen wir auf die Welt, dass wir nicht zuerst an Gott denken, sondern unsere Bezugspunkte sind alles andere als Gott bezogen. Aber es gibt aus jeder Versuchung auch einen Ausweg. Gott braucht aber die Situation, wo wir drin stecken, die Hindernisse, die wir nicht gerne haben, die Blockaden oder auch so Festigen, wo wir so damit kämpfen, können selber zum Objekt werden, wo uns daran hindert, überhaupt auch zu glauben, wo uns daran hindert, richtig gespannt zu werden, wenn wir die Seite wieder nehmen, und wo uns daran hindert, auch den richtigen Ton zu finden, die Freude und die Fülle am Leben, dass es eine Wohltat ist. Das Problem da dabei ist das, was wir hier Schwellendenken nennen. Und um das zu definieren oder zu zeigen, haben wir hier nochmal einen Comic. Da ist eine Frau, die will Milch. Sie hat jetzt zwei Möglichkeiten, die Milch zu besorgen. Gerade neben ihr zu gibt es einen Bauer, der Milch verkauft. Da können sie hingehen und die Milch hätte sie schnell auch noch günstig. Eine andere Möglichkeit ist natürlich der Supermarkt. Dort kann sie auch Milch kaufen. Das Problem ist jetzt, ihr Problem oder ihr Denken, das sie hat, sie geht nämlich nicht zum Bauer, sondern sie entscheidet sich, zum Supermarkt zu gehen. Ich gehe mal kurz mit dem Auto weg, aber ich gehe nicht beim Supermarkt vorbei. Immer noch in der Hoffnung, ja, vielleicht gehe ich zum Bauer, aber bin mir nicht sicher. Ich fahre beim Supermarkt vorbei, aber ich gehe nicht rein. Ich gehe in den Supermarkt, aber ich gehe nicht bei den Gutsli vorbei. Aha, jetzt merken wir, wo das Problem liegt. Der Bauer verkauft Milch, aber nichts anderes. Der Supermarkt hat eben Milch und Gutsli. Ich schaue mir die Süßigkeiten Gutsli an, aber ich berühre sie nicht. Ich fasse sie an, aber ich kaufe sie nicht. Ich kaufe sie, aber ich öffne sie nicht. Öffnen, aber nicht schmecken, nicht berühren, nicht schmecken. Was passiert? Was ist die Folge von dem Ganzen? Wir ahnen es alle. Upsla. Unkontrolliert die Sache abschletzen. Das ist Schwellendenken. Immer eine Schwelle mehr, nur weil man nicht was gemacht hat, ganz am Anfang. Eine klare Entscheidung getroffen. Jetzt auf was aber soll die Entscheidung beruht sein? Sie hat in diesem Beispiel keine klare Entscheidung getroffen, weil sie sich nicht überlegt hat, zum Beispiel, was ihr gut tut, sondern sie hat sich nur von ihrem Gefühl lenken lassen. Und genau so ist das mit dem Gefühl. Es führt von einer Stufe zur nächsten Stufe, bis dorthin, wo es unkontrolliert mit deinem macht, was man will. Ist das Gottes Wille? Jetzt, wenn wir sagen, dass Gott immer auch einen Ausweg gibt, wo fängt der Ausweg an? In welcher Stufe von diesen sieben Stufen? Schon bei der allerersten. 2. Korinther 10, 5 heisst, jeder Gedanke, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn im Befehl von Christus, unter dem Gehorsam von Christi, wie es die einen Übersetzungen sagen. Das hat auch damit zu tun, dass wir lernen, unser Denken, ich kann es dem sagen, zu kontrollieren oder eben ein neues Denken zu denken. Das ist der Wunsch von Gott. Das ist die Idee von Gott. Das ist nicht unsere Idee. Wie ist es jetzt? Hat sich das für dich jemals so angefühlt, als gäbe es keinen Ausweg aus einer Versuchung? Natürlich. Ich glaube, jetzt aus meiner Erfahrung und was ich schon so gehört habe, das ist wahrscheinlich bei jedem Menschen mal so, dass man den Eindruck hat, da gibt es keinen Ausweg. Da bin ich richtig gefangen drin. Aber was hast du jetzt gerade gelernt? Was hast du jetzt gerade gelernt? Wo ist der Ausweg? Oder der Anfang zum Ausweg? Wo müssen wir einsetzen? Bei der ersten Stufe. Dort, wo der erste Gedanke kommt, gerade gefangen zu nehmen. Was heisst das jetzt konkret? Ich wette, dass ihr hier 2 Minuten mit der Lang austauscht, was das konkret heisst, einen Gedanken gefangen zu nehmen. Wie macht man das? Ich habe 2 Minuten Zeit für das. Habt ihr eine Lösung gefunden? Sind ihr euch einig, wie das gehen kann? Ich glaube, es ist uns eigentlich klar, wie es geht. Die Frage bleibt aber im Raum, ja, wieso machen wir es denn nicht? Oder wieso wenden wir es nicht an? Das hat uns nichts damit zu tun, dass wir einfach per se schlecht sind. Sondern mit dem zu tun, im 2. Korinther 3, Vers 14 steht, ich lese euch einfach mal vor. Aber Gott sorgte auch dafür, dass ihre Sinne verschlossen blieben. Denn bis zum heutigen Tag liegt derselbe Schleier über den Lesungen aus den Schriften des alten Bundes. Dieser Schleier wird nicht weggenommen, weil er nur durch die Verbundenheit mit Christus gelüftet werden kann. Seht ihr, wo es wieder anfängt? Wir probieren krampfhaft etwas zu verstehen, damit meinen wir intellektuell das können zu verarbeiten, um es endlich in den Griff überzukommen. Aber genau das funktioniert nicht. Das ist wie der Schleier, der über uns liegt. Den Schleier kannst du auch Sünde nennen. Und zwar einfach die Macht der Sünde. Kann das über einen Christ auch zutreffen? Auf alle Fälle. Denn wie wird der Schleier weggenommen? Was heisst da? Dieser Schleier wird nicht weggenommen, weil er nur durch die Verbundenheit mit Christus gelüftet werden kann. 2. Korinther 3, 14. Und die Verbundenheit mit Christus ist eben nichts, was mit den Taten zu tun hat, primär, sondern es hat primär damit zu tun, wie bin ich mit Christus unterwegs. Wie stark ist mein Glaube, wie stark prägt mein Glaube meinen Alltag? An was denke ich den ganzen Freitag lang? An das Wochenende? An das, was ich so gerne machen möchte, aber nicht kann, weil ich muss bügeln. Was ist da in dem Herzen wirklich drin? Kann das sein, dass ein Christ auch einen Schleier hat? Ich glaube es eben sehr wohl. Pharisäer zum Beispiel sind so Leute, die einen Schleier hatten. Ich weiss da gar nicht auf dünnes Eis, weil das ist eine ganz heikle Situation. Niemand von uns kann das Herz von jemand anderem urteilen. Dürfen wir auch nicht. Aber es geht ja nicht um die anderen, es geht ja um mich. Du bist in dem Kurs, du bist heute Abend dabei, nicht weil es um den anderen geht. Hoffentlich. Ich hoffe, dass du da bist, weil du etwas entdecken willst, was mit dieser Freiheit zu tun hat oder auf sich hat für dich. Also es ist heikel, es ist mir bewusst. Aber ich wollte euch zeigen, was denn die Auswirkungen sind von so Festigen und vielleicht, wenn man ganz ehrlich ist zu sich selber, auch kann erkennen, habe ich eventuell so einen Schleier? Liegt so ein Schleier über mir drin oder nicht? Schauen wir an, was denn die Auswirkungen von so Festigen sind. Das Erste ist ganz klar, eine verfälschte Sicht von der Realität. Auch von der geistlichen Realität oder vielleicht sogar vor allem von der geistlichen Realität. Eine Fälschung ist eben die, dass Gott nicht gut ist. Adam und Eva, das beste Beispiel. Die haben sich so täuschen lassen, dass sie die Überzeugung hatten, Gott meint es nicht gut mit ihnen, also ich muss wissen. Und haben die Äpfel gebissen. Und ganz ehrlich, das ist gar nicht so wahnsinnig weit weg von uns. Ich weiss es zumindest, dass ich sehr oft hier auch falsch denke und auch falsch handle. Die verfälschte Sicht von der Realität ist nicht etwas, wenn wir einfach schlecht sind, sondern es ist einfach da, wenn wir nicht aus der Verbundenheit mit Gott leben. Die Bibel sagt da, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott will es verstehen, kann genau so ein Schleier sein. Wieso bin ich so besessen davon, Gott zu verstehen? Wir verstehen doch genug von Gott. Lassen wir uns damit begnügen und probieren das, was wir verstehen, auf den Boden zu bringen. Oder aber vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das heisst nicht, dass der Verstand ausgeschlossen ist, aber verlass dich nicht allein auf den Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, auch dann, wenn es holpert und es dir nicht passt, so wird er deine Pfade ebnen. Das ist eine Seite, wo richtig muss gespannt werden. Und ich verstehe nicht viel von Musik. Aber ich habe schon ein paar Mal zugeschaut, wie einer, der Gitarre spielt und wirklich etwas versteht davon, der dreht nicht nur einmal, bis die Seite richtig stimmt ist. Der dreht sie immer wieder. Ist die Gitarre mal kalt gewesen, ist sie so verstimmt. Der sagt, es stimmt nicht, ich höre nichts. Aber er ist der Meister, er weiß, worum es geht. Und genauso ist das auch mit Gott und mit uns. Hä? Lassen wir doch Gott Gott sein und seine Rolle, wie wir gelernt haben, ist Wort sein. Geben wir das als gesetzt. Nehmen wir uns zurück und vertrauen Gott, dass auch die Schwierigkeiten und all diese Sachen eben auch für mich, weil Gott existiert, auch gut sind. Gut sind, wie sie uns formen, wie sie uns lernen, in die richtige Abhängigkeit mit Gott zu kommen. Das Zweite, was sie machen, ist konsequenzenweise eben schlechte Entscheidungen. Wenn man nicht sieht, was wirklich wahr ist, aus lauter Angst fängt man an, Entscheidungen zu treffen, die absolut daneben sind. Sie mögen sogar nachvollziehbar sein für andere Menschen, das heisst aber noch nicht, dass es das ist, was Gott will. Das Beispiel von Abraham kennen wir alle, oder? Okay, das war eine Frau. Blödsinn. Aber es zeigt doch deutlich auf. Der Mensch trifft falsche Entscheidungen. Aber deswegen ist nicht alles verloren. Selbst bei so einer gravierenden Entscheidung, ja, Gott hat versprochen, aber Gott tut nichts, also müssen wir handeln. Isaac ist entstanden. Das Problem ist bis heute da. Weltweit ist das Problem da. Das betrifft uns auch. Ist schon wahnsinnig, hä? Ist deswegen einfach alles vorbei? Und darum die Frage an dich. Wie einfach ist es für dich, zu glauben, dass das, was Gott sagt, wahr ist? Auch wenn, oder gerade dann, wenn sich das für dich nicht wahr anfühlt. Jetzt ganz bewusst das Anfühlen. Gefühl ist eine Sache aus dem Bauch raus. Und ich sage dir jetzt eins, du lebst hauptsächlich aus dem Bauch raus und nicht vom Kopf her. Sehr oft wird der Kopf dazu gebraucht, um das, was man fühlt, zu rechtfertigen. Aber Gottes Idee ist eine andere Idee. Gott will zuerst kommen. Wir sollen zuerst der Wahrheit verpflichtet sein, damit wir die Realität richtig sehen können und dann auch richtige Entscheidungen treffen können. Kannst du dich an ein Beispiel erinnern, wo du das da hast? Ich nehme nochmal an, es gibt nicht nur eins. Und was ist da dabei rausgekommen? Jetzt ist dir das vielleicht peinlich, oder? Weil ich weiß, dass du davon erzählst. Nein, Quatsch. Aber was hat jetzt das gerade wieder ausgelöst, so da im Bauch unten? ist das gerade so peinlich gewesen, wenn das hättest du von den anderen erzählen müssen. Wenn es dir peinlich wäre, dann hast du es wahrscheinlich noch nicht abgelegt. Dann hast du Gottes Vergebung vielleicht noch nicht angenommen. Denn Gottes Wort ist genau die, dass sie alles ans Licht bringen will. Er ist der Richter von unseren Gedanken. Wieso will der Kerl, dass alles ans Licht muss? Das ist doch peinlich. Nur wenn es am Licht ist, erkennt man, was falsch ist. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht unsere Meinung über das, was richtig und falsch ist, als oberstes Maxim hinstellen. Wir müssen Gott wirklich vertrauen, dass wenn er etwas tut, er uns in eine peinliche Situation einführt, zum Beispiel, dass das auch gut ist. Ich würde sagen, davon glauben wirklich an. Ihr kennt ja den Ausspruch, oder? Da sieht man, aus welchem Holz der geschnitzt ist. Ich glaube, genau dann, in diesen Schwierigkeiten, sehen wir, was Christen wirklich denken. Oder besser gesagt, was sie wirklich glauben. Solange alles gut ist und die Sonne scheint, da ist jeder am Surfen und am Strand am Liegen. Aber was machst du mit einem Stand, wo es regnet, wo es kühl ist? Es ist nicht nur immer schön in unserem Leben. Manchmal ist es einfach bitterkalt. Ich wollte die Lektion abschliessen, indem wir uns nochmal anschauen. Was haben wir jetzt gelernt, wenn wir Festungen zerstören können? Ich brauche auch ein bisschen andere Wörter dafür, aber es tut eigentlich nochmal all das zurück oder zusammenfassen, was wir gelernt haben. Das ist vor allem für Windows-User. Ja, der muss einfach kommen. Aber das ist so eine Realität. Viren. Ich bin nicht ganz gesund. Ich habe eine leichte Verkältung. Es geht mir schon etwas besser. Aber niemand hat heute Abend gesagt, oh, komm mir nicht zu nahe. Obwohl, ich könnte euch anstecken. Wieso habt ihr keinen Schiss von dem? Nicht gewusst. Nicht gewusst, okay, das ist eine Möglichkeit. Aber du stehst jetzt nicht auf und gehst. Was ich wollte sagen, unsere Orte, wo wir leben, unsere Zuhause, unsere Schlafzimmer, die sind voller Bakterien und Viren. Alle. Aber niemand fliegt aus den Wegen. Wieso nicht? Wir haben gelernt, umgehen damit. Gut umgehen damit. Also haben wir keine Angst vor diesen Sachen. Und wenn sie es einmal verwünscht, dann haben wir Mittel und was weiß ich für Ratschläge von der Großmutter, wo wir können befolgen, bis es uns wieder gut geht. Aber kommt es zu verlockenden Gedanken? Kommt es zu Versuchungen? Wie viele flippen da aus? Das ist kein Grund zum Ausflippen, wenn man versucht wird. Es ist kein Grund, weil wir sind in Christus und in Christus sind wir sicher. Wir sind angenommen, wir sind sogar bedeutungsvoll. Wir haben gelernt, wie man mit den Versuchungen umgeht. Schon der erste Gedanke, der uns wegziehen will, der etwas in Frage stellen will, den prüfen wir mit Gottes Wort, mit der Wahrheit. Wir nehmen den Gedanken gefangen, wie die Bibel sagt. Und dann, wenn wir das tun, dann werden wir richtige Entscheidungen treffen, weil wir die richtige, die wahre Realität sehen. Die Bibel nennt das, dass wir unser Denken sollen erneuern sollen. Römer 12, Vers 1 und 2. Das ist der normale Gottesdienst, sagt Paulus. Dass wir unsere Liebe hingeben, dass ein lebendiges und heiliges Opfer, das ist ein Widerspruch in sich, ein lebendiges Opfer. Ein Opfer ist etwas, so tot ist. Ein lebendiges Opfer, was ist denn das? Bitte schön, wenn wir Blödsinn. Dass du dich die ganze Zeit immer wieder Gott zur Verfügung gibst, wie ein Opfer. Dass du lernst, freiwillig von deinem Denken, von dem, was du willst, zurückzustehen, im Wissen, dass Gott dein Herr und Heiland, dein Erlöser ist. Ihn an die richtige Stelle setzt und so lebst. Das neue Denken. Es ist simpel einfach, aber ganz, ganz, ganz schwer umzusetzen. Es braucht eine tägliche Entscheidung. Und was haben wir gelernt mit dem Schwellendenken? Wenn die Entscheidung nicht fix ist, am Morgen früh schon, Am Morgen früh schon. Wenn du nicht zum Bett ausgehst und sagst, und heute lebe ich für Jesus, dann lebst du nicht für Jesus allein. Dann bist du ein typischer Schweizer. Immer bereit für Kompromiss. Das zeichnet uns wirklich ein bisschen aus. Wir sind sehr kompromissbereites Völkli. Aber im Glauben ist das nicht die Stellung, die du haben sollst. Denn Wiederholung von Taten führt zu Gewohnheit. Wenn du ständig Kompromisse gehst, ja, einmal ist keinmal, ist ja nicht so schlimm, dann führst du genau so ein Leben. Es ist ja nicht so schlimm, aber es ist die Katastrophe. So ein Beispiel, das mich richtig rasend macht, ein gesellschaftliches Beispiel, oder? Man tut die Patchwork-Familie im Himmel loben. Man liest dort und da Bericht, dass die Kinder keinen Schaden davon nehmen und dass das lässig ist. Was für ein... Da kommt mir die Galle hoch. Das ist wirklich einfach nur Blödsinn. Es ist so etwas von einer Lüge. Aber man macht die Gesellschaft fähig und man getraut sich schon gar nicht mehr dagegen zu reden. Ja, und manchmal darf man auch nichts sagen, weil man selber in dieser Situation steckt. Seht ihr, der Teufel hat eine grausame Macht. Und da sehen wir jetzt genau wieder, was Gott will, wenn er Richter von den Gedanken ist. Wenn ich ein Betroffener bin, wenn ich geschieden bin zum Beispiel, dann gibt es nur eins. Ja, Herr, da habe ich versagt. Danke, dass du mir vergeben hast, aber jetzt geht es weiter. Ich bin kein Versager, ich bin kein Sünder, ich habe einen Fehler gemacht. Aber den hast du mir vergeben und jetzt geht es weiter. Das ist ein Christ. Alles andere, sorry, ich sage den Mumpitz. Da bin ich ein bisschen krass, ich weiß es. Aber ich tue mich das selber auch richten und ich lasse mich auch gerne richten von Gott. Es gibt genug Falsches in meinem Leben, es gibt genug schräge Seiten an mir. Manchmal gehe ich gerne wieder in den Käfig. Aber Gott will nicht, dass ich im Käfig bin. Ich bin Gottes Kind, er hat mich für die Freiheit bestimmt und er will, dass ich lehre, in der Freiheit zu leben, mit der Verantwortung und mit den Konsequenzen. Wenn ich Ja sage dazu, gibt Gott auch Kraft, das zu leben. Und darum das Letzte. Lehr wirklich. Lehr es und praktiziere es, dass jeder Gedanke gefangen nimmst. Und ich meine, jeden. Ich hatte ja Probleme mit der Sexualität. Also, ich habe heute noch Probleme mit der Sexualität. Oh, was denkt ihr jetzt? Hä? Darf man so etwas sagen? Wer es nicht sagt, der lügt nicht. Aber er hat die Probleme gleich. Seht ihr, genauso haben wir uns gelernt verhalten. Über Schwierigkeiten redet man nicht. Was könnten die anderen denken? Ja, das könnte sie überfordern. Was für ein Blödsinn. Aber ihr seht, wie der Blödsinn uns bestimmt. Ist das Glauben? Nein. Das ist alles andere als Glauben. Ich habe gelernt, Gott zu vertrauen. Selbst in meinen Schwächen drin. Und das hat in die Freiheit geführt und führt in die Freiheit, dort, wo ich lehre, Gott wirklich zu vertrauen. Das ist nicht immer angenehm. Manchmal ist das sehr peinlich. Manchmal ist es so offensichtlich. Aber ich habe gelernt und mich bewusst auch in Situationen gegeben oder mich bewusst auch verletzlich gemacht. Zum Beispiel meinen Kindern gegenüber. An vier von denen. Zwei Mädchen, zwei Buben. Der Jüngste ist heute 16, also der hat auch schon ganz eine starke Meinung. Aber ich kann ihnen das Recht geben, dass wenn sie sehen, dass ich dem widersprich, was wahr ist, dass sie mich stoppen dürfen. Dass sie mich darauf aufmerksam machen dürfen. Das ist sackhart. Aber es ist das Beste. Es bringt mich dorthin, wo ich will. Ich will nicht so einer sein, der etwas sagt und hinterher etwas anderes tut. Ich will echt sein, aber das hat seinen Preis. Letztlich ist das eine Frage, für was du dich entscheidest. Jeden Morgen neu. Das hat nichts damit zu tun, ob du Christ bist oder nicht. Es hat damit zu tun, lebst du es, Christ sein oder nicht. Das ist der ganz grosse Unterschied. Christen, sage ich jetzt einmal, sind wir alle. Sonst gehe mir nicht in die Gemeinde. Sonst wären wir nicht da. Aber wo wir wirklich kämpfen müssen, ist mit diesen Hindernissen, die wir alle erleben. Und es sind genau die Hindernisse. Lehr sie lieben. Lehr sie lieben. Schau nicht auf die Werke. Schau auf, wer du in Christus bist. Lehr dich Gott ganz hinzugeben. Er kennt dich sowieso. Lehr ihm vertrauen. Und folg ihm nach. David, du hast ein Lied dazu. Das ist super.